Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global. Also wenn wir über Natur und über Klimaschutz sprechen, dann sprechen wir immer auch über Geld. Sei es über das Geld, das es kostet, auf erneuerbare Energien umzusteigen, sei es das Geld, das die Industrie für die Transformation benötigt, der Ausbau des Wasserstoffkernnetzes, flächendeckende Gebäudesanierung kostet Milliarden, Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Klar ist auf jeden Fall, das wird teuer. Aber es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten, sagt Professor Andreas Löschel. Er kann das einschätzen. Professor Löschel beschäftigt sich seit Jahren, ja Jahrzehnten intensiv mit der Ökonomie des Klimawandels. Und er leitet den Lehrstuhl für Umwelt- und Ressourcenökonomie und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum, ist ein sehr gefragter Wissenschaftler, berät die Europäische Kommission, die OECD, die Weltbank, Bundes- und Landesministerien, vor allen Dingen zu wirtschaftspolitischen Fragen im Bereich der Umweltökonomie. Und er ist Vorsitzender der Expertenkommission Energie der Zukunft der Bundesregierung. Und das Gute ist, er liefert Lösungen für die wichtigen ökologischen Fragen. Hallo und herzlich willkommen, Professor Löschel bei Grad Global.
Guten Tag, Frau Backhaus.
Ja, 1,1 Billionen Euro würde es kosten, Deutschlands Energieversorgung bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Das hat jetzt mal das Fraunhofer-Institut für ein paar Jahren ausgerechnet. Sie haben wahrscheinlich noch aktuelle Zahlen aus Ihrer Forschung, Herr Löschel. Aber klar ist, das ist wahnsinnig viel Geld und es geht hier nur um die Umstellung der Energieversorgung. Also man könnte das Gefühl haben, entgegen Ihrer Aussage, Herr Löschel, es kostet doch die Welt, die Erde zu retten. Oder wie sind solche Zahlen und Kosten einzuordnen?
Ja, erstmal die Schlagzeile, es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten. Das war eines unserer Ergebnisse aus dem vorletzten Sachstandsbericht des Weltklimarates. Mhm. Und dort haben wir uns Transformationspfade angeschaut hin zur Klimaneutralität und haben eben dort betrachtet, was sind eigentlich die Voraussetzungen, dass wir, ich sag mal, ökonomisch verträglich da auch hinkommen. Und es gibt eben einige Dinge, die gemacht werden müssen, damit das gilt. Nämlich, wir müssen eben sofort anfangen. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir dürfen in der Transformation keine Technologien ausklammern und wir müssen umsetzen, möglichst effizient und kostengünstig, um kostenniedrig zu halten. Und dann gilt dieser Satz, es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten. Aber wir sehen, dass viele Dinge hier eben in die falsche Richtung gelaufen sind und noch laufen. Das heißt, die Aussage stammt aus dem Jahr 2014. Seitdem sind die Emissionen eben immer weiter gestiegen. Wir haben also nicht gleich angefangen und wir haben auch nicht alle angefangen, denn die Anstrengungen sind doch immer noch sehr ungleich verteilt. Wir erlauben es uns, einige Technologien wegzuschieben und die Umsetzung, die passt eben in vielen Bereichen noch nicht und ist eben sehr kleinteilig, sehr überlagernd, häufig eben mit Mehrkosten verbunden. Deswegen, ja, es kostet eben doch was, das Klima zu retten, aber wir müssen dran arbeiten, dass wir diese Kosten klein halten.
Ja, und vor allem, ganz ehrlich, es gibt ja auch keine Alternative. Also wenn wir die Welt nicht retten, dann hat niemand mal was davon am Ende.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir rechnen ja auch nicht dagegen sozusagen, ne, die Schäden und die Kosten durch den Klimawandel. Und das ist immer eine Einschränkung. Ne? Hier geht es erstmal darum, die Zielsetzungen zu erreichen, die Minderung von Emissionen und die Kosten erstmal.
Ja, jetzt haben Sie ja gerade angesprochen, dass es wird noch nicht genug getan und wir stehen ja wirklich in allen Bereichen vor radikalen Veränderungsprozessen, also in der Industrie, Mobilität, Energieversorgung. Wo liegen denn Ihren Einschätzungen nach die größten Herausforderungen?
Also ich glaube, wenn man sich anschaut, nicht nur bei uns, sondern global, dann gibt es sozusagen drei zentrale Komponenten dieser Transformation, die ganz schwierig sind. Das eine ist die Frage der Elektrifizierung. Klimaschutz läuft viel über grünen Strom, das heißt den Ausbau der Erneuerbaren, das gestaltet sich eigentlich sehr dynamisch, auch weil das immer kostengünstiger wird. Aber es bedeutet dann auch, ich brauche eine Integration der Erneuerbaren in die Energiesysteme. Ich brauche oft Netzausbau. Ich muss den Strom in andere Sektoren bringen, Stichwort Sektorkopplung. Das ist alles ganz schwierig. Und dann gibt es den zweiten großen Baustein, das ist Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Nicht alles geht strombasiert. Das heißt, dafür brauche ich Alternativen, Substitute für Gas und Öl in Bereichen, Sie haben es gesagt, in der Industrie zum Beispiel, in Teilen der Mobilität, da wird das ein großes Thema sein. Und da sind wir auch ganz am Anfang, was also hier das Hochfahren dieser Wasserstoffwirtschaft angeht. Und vielleicht der dritte Punkt, naja, all das wird wahrscheinlich nicht schnell genug gehen. Das heißt, wir werden unsere Budgets ausschöpfen, übertreffen. Das bedeutet, wir werden zu viel Emissionen haben in der Atmosphäre, um die Temperaturziele zu erreichen. Wir müssen also wieder Emissionen aus der Atmosphäre holen. Das sind sogenannte negative Emissionstechnologien. Auch die werden wir brauchen, um Klimaziele, wie das Pariser Abkommen sie vorsieht, erreichen zu können.
Also dieses CCS und CCU, Carbon Capture and Storage and Use. Jetzt finde ich das mit dem Wasserstoff ganz spannend, weil das immer als Lösung, als mögliche Lösung in den Raum gestellt wird. Aber im Moment haben wir ja noch gar keinen grünen Wasserstoff. Also es ist ja wahnsinnig schwierig, die Industrie darauf einzustellen, obwohl eigentlich die Technologie noch gar nicht so weit ist. Oder das Wasserstoffkernnetz wurde ja vorgestellt. Also das heißt, die Industrie geht jetzt in Vorleistung, oder? Die müssen die Kosten übernehmen, ohne im Moment aber daraus Umsätze ziehen zu können.
Ja, also erstmal, ich glaube, es ist kein Vorschlag zur Lösung, sondern es ist wirklich eine Notwendigkeit. Okay. Ne? Also in allen den Modellen, man kann immer ein bisschen streiten, wie viel kann elektrifiziert werden, was kann nicht gemacht werden, aber in allen Studien, die wir haben, hat das einen wichtigen Platz. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Und wie Sie richtig sagen, wir sind da noch überhaupt nicht da, international. Und das bedeutet, wir haben eine ganz schwierige Aufgabe. Und die ist eben hier besonders schwierig, weil wir sozusagen ein dreifaches Problem haben. Ne? Das Angebot ist nicht da. Wir haben den Wasserstoff nicht. Ja? Nee. Die Nachfrage ist nicht da. Wir haben die Prozesse noch überhaupt nicht umgestellt in den verschiedenen Sektoren. Und Infrastruktur steht nicht. Also sozusagen größtmögliche Unsicherheit und die Herausforderung, zeitgleich Angebot, Nachfrage und Infrastruktur hochzufahren. Und das macht es eben so schwierig.
Ja, gerade für Unternehmen, wenn wir bei denen mal bleiben, ist ja so eine Umstellung mit mega hohen Kosten verbunden. Also parallel zum laufenden Betrieb muss investiert werden in die neuen Technologien, die erwirtschaftet, noch nichts. Und jetzt sorgen sich viele, dass die Unternehmen und die Industrie durch die hohen Auflagen und Maßnahmen im Klimaschutz nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also ich glaube, das ist eine berechtigte Sorge. Deswegen ist es ja so wichtig, was ich vorhin gesagt habe, alle machen was. Ne? Also Level Playing Field auch für die Unternehmen. Es kann nicht sein, dass wir vorausbrechen und unsere Konkurrenz im Endeffekt das ganz anders handhabt. Aber dann bleibt es eben dabei, diese Transformation ist auch für die Unternehmen eine große Aufgabe. Ich glaube, es ist insbesondere eine Frage von Unsicherheiten. Also Unternehmen sind ja gewohnt, auch zu investieren in Dinge, die zukünftig profitabel sind. Das ist ja eigentlich das Geschäftsmodell. Aber sie müssen eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit profitabel sein. Und da stehen eben viele Fragezeichen, weil die Unsicherheiten so groß sind augenblicklich. Wir wissen ja gar nicht so richtig, wo der Wasserstoff eigentlich mal erzeugt werden soll, wie der dann auch zu uns kommen soll, zu den Unternehmen kommen soll. Ja, und ob sich das dann alles auch so lohnt, diese Umstellungen, dass es bedeutet, es braucht dann auch, ich sag mal, eine Erwartung von hohen fossilen Preisen, hohen CO2-Preisen, die dann es klar machen für Unternehmen, da muss ich rein investieren, weil sonst trage ich in der Zukunft noch viel höhere Kosten als so schon und ich habe auch eine Möglichkeit, eine Perspektive daraus auch Erträge zu erzielen.
Das heißt, das Wasserstoffkernnetz, was jetzt Robert Habeck vorgestellt hat, das reicht jetzt eigentlich nicht, sondern es müssen noch andere Stimulationen aus der Politik kommen, würden Sie sagen?
Ja, also ich glaube, das Kernnetz ist ganz, ganz zentral, ist auch eine ganz zentrale Aufgabe des Staates, sich darum zu kümmern. Das entsteht eben nicht von alleine und deswegen ist das sehr zu begrüßen. Das reicht natürlich nicht aus, denn muss ja in der Perspektive auch in die Breite gehen, aber es hilft schon mal, dass die industriellen Kerne erstmal hier überhaupt die Möglichkeit haben, mit Wasserstoff versorgt zu werden. Aber dann braucht es eben noch mehr. Also im Endeffekt braucht es dann, ich sag mal, auf der einen Seite, wenn es darum geht, um die Technologien für die Wasserstofferzeugung, ja, da sind wir auch noch weit weg, da braucht es Unterstützung, um hier Kosten runterzukaufen durch Skalierung. Wir sehen augenblicklich kaum Projekte, zum Beispiel, die im größeren Maße Elektrolyseure hier ausbauen. Das wird ein ganz großer, ein wichtiger Baustein sein, auch hier Kosten runterzubringen. Aber es braucht wahrscheinlich eben auch Unterstützung, hier im Ausland sozusagen Wasserstoffinvestitionen attraktiv zu machen und dazu Mechanismen zu finden, dass es auch eine gewisse Verlässlichkeit der Abnahme gibt und damit auch Investitionen. Ein Beispiel ist eben hier die Initiative H2 Global, wo man eben jetzt versucht, in Auktionen diese Differenzen zwischen den hohen Angebotspreisen augenblicklich, Wasserstofferzeugung eben teuer, insbesondere grüner Wasserstoff, aber auch dann eben der noch fehlenden Zahlungsbereitschaft und der geringen Zahlungsbereitschaft zu überbrücken. Also es braucht schon ein größeres Bündel. Die Infrastruktur ist ganz wichtig, aber dabei kann es eigentlich nicht enden.
Also ähnlich wie so Klimaschutzdifferenzverträge, dass man die Kosten, dass die stabil sind schon von vornherein, die Abnahmekosten.
Genau.
Ja.
Genau, jetzt, das ist wichtig.
Jetzt, ich finde das ganz interessant, weil wir haben ja ein schlechtes Beispiel bei der Transformation des Verkehrssektors. Angela Merkel hat 2009, glaube ich, gesagt, bis 2020 sollten 1 Million Elektroautos fahren. Es sind so 250.000, weil es eben überhaupt gar keine Ladeinfrastruktur gibt. Also ich meine, wir müssen es ja auch irgendwo aufladen können. Also kann man auch daraus lernen, aus diesen Negativbeispielen?
Ja, also dass die Infrastruktur ganz zentral ist, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen. Das bedeutet, wir haben große Infrastrukturherausforderungen. Das betrifft einmal, Sie haben gerade die Ladeinfrastruktur angesprochen, betrifft den kompletten Ausbau der Übertragungsverteilnetze für Strom. Das geht sehr, sehr langsam, ging jedenfalls sehr, sehr langsam in der Vergangenheit und war überhaupt nicht adäquat mit dem Tempo des Ausbaus der Erneuerbaren. Also das ist ein ganz großes Problem und das ist immer noch hängend sozusagen. Das wird wahrscheinlich auch nicht weggehen in den nächsten Jahren. Wasserstoff haben Sie auch schon angesprochen, wird auch ein großes Thema sein. Wir werden auch Infrastruktur brauchen für CO2 in der langen Frist. Und wir wissen, das dauert alles sehr, sehr lang, also eher in Dekaden als in Jahren. Und deswegen müssen wir da eben ganz rasch gehen und lieber etwas Infrastruktur überausbauen aus heutiger Sicht, als zu wenig zu haben. Denn das kann man eben in der kurzen Frist dann auch nicht mehr ändern.
Aber man fragt sich wirklich, wieso hängt das denn? Wir sind eine Generation, die über enormes Wissen verfügt, also mehr als je zuvor. Wir wissen alles, wir haben die Technologie, wir können investieren und es kommt nicht zur Umsetzung, also zur Implementierung dieser ganzen Innovation. Woran hängt das? Was beobachten Sie?
Ja, also ich sag mal, eine Sache, die wir in den letzten Jahren natürlich schon beobachtet haben, auch in den ökonomischen Studien, die ich auch selbst gemacht habe, ist, dass, ich sag mal, die bekundete Präferenz für Klimaschutz, ne? Also ich sag mal, was gebe ich an, wenn mich jemand fragt, wie wichtig ich eigentlich Klimaschutz finde, finden wir alle sehr, sehr wichtig. Häufig bei vielen Menschen abweicht davon, was sie auch dann konkret dafür bereit sind zu zahlen. Also das sehen wir auch immer wieder, wenn es dann mal an den Geldbeutel geht, dann schlägt das sehr schnell um. Wir hatten ja dieses Jahr ein sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht, das Gebäudeenergiegesetz und die Diskussion darum. Da wurde es auf einmal mal konkret, ja, was denn eigentlich Klimaschutz bedeutet. Und es bedeutet erstmal Kosten für die heutige Generation in den Industrieländern des Nordens. Das ist sinnvoll aus einer übergeordneten Sicht, weil es eben die zukünftigen Generationen entlastet von Klimaschäden und weil es auch den globalen Süden entlastet. Aber es ist eben eine maximale Ungleichverteilung von Kosten und Nutzen. Und deswegen ist eben so wichtig, dass wir heute bereit sind, diese Kosten auch zu schultern. Aber in der Realität gestaltet sich das doch sehr viel schwieriger als bei Umfragen.
Da sind wir eigentlich auch schon fast tief in der Psychologie, muss man sagen, ne? dass man das Verhalten der Menschen, der Mensch ist es ja eigentlich, der es nicht umsetzt und der es irgendwie nicht begreift, wie wichtig alles ist. Wie bewegt man die Menschen dazu? Ja,
ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir den richtigen Rahmen setzen. Ich glaube, wir sehen ja eine sehr starke Emotionalisierung, auch eine Moralisierung der Diskussionen zum Klimaschutz. Ich glaube, das macht mir etwas Sorge. Ich glaube, es wäre wichtig, den richtigen Rahmen politisch zu setzen und dann einfach die Menschen machen zu lassen in diesem Rahmen, die Unternehmen agieren zu lassen in diesem Rahmen, also denen dann entsprechende Freiräume zu geben und das gar nicht moralisch zu überborden. Und ich glaube, deswegen sind ja so viele auch Ökonomen dafür, für Dinge wie Emissionshandel, CO2-Bepreisung, also hier mit Preisanreizen auch zu arbeiten und dann zu sagen, uns ist eure Motivation erstmal egal, wie ihr zum Klimaschutz steht, aber wir stellen so sicher, dass eine Investition in die Transformation sich auch rentiert und man ihr überhaupt gar nicht ein großer Klimaschützer sein muss, sondern nur ein kühler Rechner.
Also am Ende reguliert es das Geld, muss man einfach ehrlich sagen.
In großen Teilen wird das so sein. Es ist nicht, also es ist natürlich nicht nur das Geld. Ja, wir sehen auch, dass sich viele Dinge auch bewegt haben. Ich mache ja jetzt seit doch 25 Jahren Klimaschutz. Ich sage mal, es gibt auch viele Bewegungen, Entwicklungen, die ja zeigen, es verändert sich schon auch was in unserer Gesellschaft. Also Fliegen ist einfach nicht mehr breit so einfach akzeptiert. Man wird da eigentlich immer erstmal gefragt und fragt sich auch selber, muss das denn jetzt sein? Wir sehen die Diskussion augenblicklich im Kontext der Ernährung, was ja auch in den letzten Wochen nochmal etwas in den Vordergrund gerückt ist. Also eben auch hier mehr pflanzliche Ernährung zum Beispiel hilft natürlich auch, nicht nur dem Klima, sondern auch der eigenen Gesundheit. Und das heißt, da bewegt sich etwas. Aber das bewegt sich eben doch recht langsam. Und ich glaube, man braucht dann schon beides. Ne? So ein bisschen diesen Bottom-up, was ich gerade beschrieben habe, auch eine ja, Transformation der Gesellschaft aus sich heraus durch neue Normen und Werte, aber eben auch den richtigen Rahmen durch die Politik und die entsprechenden finanziellen Anreize.
Ich habe das manchmal so wirklich ganz profan und banal im Alltag, dass ich denke, wenn man verbieten würde, Coffee-to-go-Becher überhaupt rauszugeben, dann wird es mir auch nicht ständig passieren, dass ich wieder meinen wiederverwertbaren wieder vergessen habe und doch den 100. Coffee-to-go-Becher hole. Da bräuchte ich zum Beispiel ein Verbot. Also so banal das jetzt ist das Beispiel, aber das kann man ja übertragen, ne?
Ja, also man kann das sicher übertragen und man muss dann eben genau schauen, wo lohnt sich sowas auch. Dann muss ich eben den Leuten gute Alternativen geben und dann wird man hoffen, dass man die Verbote gar nicht braucht, weil das sowieso eine bessere Alternative da ist. Ne? Wir haben das gesehen beim Glühbirnenverbot. Andere Technologien sind einfach schnell hochgefahren und haben eigentlich viel mehr geboten. Das heißt, man muss nicht zwingend mit den Verboten arbeiten, ne, sondern kann den Leuten dann auch die Wahl lassen. Aber klar, wir haben viele Dinge, die impulsiv stattfinden und da muss eben dann das auch so eingestellt sein, dass wir impulsiv auch das Richtige machen können. Und das wird sicher eine Herausforderung für die Zukunft.
Ich habe mal von der Theorie der sozialen Kipppunkte gehört. Also das braucht demnach nur eine gewisse kritische Masse an Menschen. Ich glaube, ein Viertel der Bevölkerung. Und die kann dann auf das Verhalten der anderen so Einfluss nehmen, dass ein System kippt. Haben Sie da auch Zahlen zu solchen Statistiken?
Ja, also das ist natürlich etwas schwierig. Ne? Wir beobachten sowas ja eigentlich jetzt wenig in der Realität. Wir kennen das aber ganz gut aus Technologiediffusion. Also da findet es tatsächlich so statt, eine neue Technologie. Wenn die in den Markt tritt, dann ist die erstmal mit einem sehr kleinen Anteil dort auf dem Markt vertreten, entwickelt sich also erstmal etwas im Verborgenen, fasst dann aber Fuß und ja, sobald sie dann mal eben eine gewisse Reife und Wettbewerblichkeit bekommen hat, dann geht es ganz, ganz schnell und dann wird sie auch relativ schnell eine dominierende Technologie und das ist so ein bisschen die Idee, wann der technologischen Kipppunkte übertragen auf gesellschaftliche Kontexte. Mhm. Ja, das bedeutet eben, es gibt so eine gewisse Dynamik, die sich erst entfaltet ab einer bestimmten Größe sozusagen, ne? Und einer gewissen Durchdringung und dann geht es eben ganz, ganz schnell. Mhm. Ich denke, bei aller Schwierigkeit, das empirisch irgendwo zu fassen, ist da schon was dran. Wir sehen das ja auch in vielen Prozessen und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel sowas wie, ich sag mal, Reallabore, gute Beispiele, wo eben Dinge auch funktioniert haben, Vorreiter auch unterstützt, auch wenn es erstmal wie kleine Solitäre nur wirken, ja, aber die können dann eben solche Prozesse auch unterstützen und anstoßen. Und es braucht eben solche positiven Beispiele, um dann eben auch so Schritt für Schritt in die, ja, ins Ausrollen zu gehen, wenn die Technologien dann wirklich auch da sind oder wenn eben auch die Möglichkeiten da sind, umzusteigen. Es hat ja vorhin das Autobeispiel genannt, ne? Also sobald mal die Infrastruktur steht, ne, die Kosten für die Batterie runtergegangen sind, die Reichweiten entsprechend hoch sind, ja, warum soll ich mir dann noch einen Verbrenner kaufen? Wird keiner machen, ja, weil es ja dann eigentlich viel attraktiver ist, insbesondere wenn wir es noch schaffen, den günstigen Strom, den wir dann ja auch in vielen Stunden gar nicht so richtig nutzen können, in diese Batterien zu bringen, also auch noch viel billiger dann auch das Auto zu nutzen, ja, dann wird natürlich jeder sofort umsteigen, aber bis dorthin passiert eben relativ wenig, aber es kann dann eben auch sehr, sehr schnell.
Okay, das ist ja auch ganz spannend, Herr Löschel. Sie simulieren ja also regulatorische Eingriffe mit Hilfe von Modellen, um abzuschätzen, welche Folgen das jeweilige regulatorische Instrument hat. Wie funktioniert das genau und wie präzise sind überhaupt solche Vorhersagen anhand von Simulationsmodellen?
Ja, also ich bin immer etwas zurückhaltend beim Term Vorhersagen, weil natürlich ganz viele Dinge überlagern ja dann auch diese Überlegungen und die sind erstmal außen und die hat man da auch nie mit drinnen und diese Überlagerung passiert die ganze Zeit. Es wird ja an ganz vielen Stellschrauben parallel gedreht und deswegen sind Vorhersagen immer ganz schwierig. Aber man kann eben sich das sozusagen komparativ anschauen, was wäre, wenn irgendwo, ne? Und dann verschiedene Dinge auch miteinander vergleichen. Und da versucht man dann eben ausgehend von einem gewissen Rahmen, auch mikroökonomischen, ökonomischen Rahmen zu beschreiben, das Verhalten von Haushalten, von Unternehmen, um daraus Abschätzungen zu treffen, wie eigentlich verschiedene Interventionen wirken könnten, weil sie eben die ökonomischen Rahmenbedingungen erstmal verhindern und darauf die Akteure auch entsprechend reagieren.
Sind Sie dann auch manchmal überrascht, wenn Sie da an Ihren Modellen etwas entwickeln und sehen, wow, da würde ja ein Hebel eine enorme Wirkung haben, dass das selber plötzlich überrascht?
Also, ich sag mal, wir haben einige Dinge in den Modellen, die tatsächlich dann natürlich erstmal überraschend sind, weil man Prozesse sich auch anschauen kann, die eigentlich sehr schwierig ansonsten fassbar sind. Also ich sag mal das Beispiel CO2-Bepreisung. Ja. Da kommt man jetzt mit sehr einzelnen, ich sag mal, Beobachtungen in so einem größeren Kontext, betrifft das natürlich dann eine Veränderung des Entscheidungskalküls von Millionen von Haushalten und Tausenden von Unternehmen. Das heißt, dieses Hochskalieren sozusagen, na, das ist eben in den Modellen dann bei allen Schwierigkeiten sehr interessant, weil es eben dann in diese eher makroökonomische Dimension geht. Dann muss man natürlich wieder genau hinschauen, weil es viel Heterogenität, Unterschiedlichkeit auch gibt bei den Einzelnen. Na, also nicht jeder reagiert eben gleich auf diese Anreize. Aber das ist ja gerade das Spannende, dann daraus auch zu lernen. Also dieses Hochskalieren, aber auch dann Reinfahren in die Unterschiedlichkeit auch von Verhaltensmustern.
Mhm. Aber bestimmte Dinge sind natürlich nicht absehbar. Krisen zum Beispiel, Kriege, all die Dinge sind in solchen Modellen natürlich gar nicht einkalkuliert.
Genau, und das ist auch ganz wichtig zu berücksichtigen. Also ich sag mal, wir hatten ja letztes Jahr mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zum Beispiel so einen Schock, der natürlich in keiner dieser Modelle mit drin war. Wir haben uns das nicht vorstellen können, dass Gaspreise in Normalzuständen auf diese Größenordnungen kommen. Aber dann ist es eben auch gut, sozusagen zu verstehen, wie eigentlich Märkte wirken oder wie sie auch ausgestaltet sind, welche historischen Lehren man auch ziehen kann aus der Beobachtung dieser Märkte, um dann zu sehen, wie geht man jetzt mit dieser neuen Situation um. Also in der Beziehung helfen diese Analysen schon sehr, auch für Situationen, die wir eben so noch nicht kennen.
Ja. Das wäre ja dann super, weil unser Bundeskanzler sagte ja gerade, das war nicht vorhersehbar und irgendwie hat man das Gefühl, niemand weiß, was jetzt zu tun ist oder was man jetzt machen kann. Wenn Sie die Modelle da vorliegen haben, wäre das ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Genau, aber deswegen versucht man ja auch in diesen Kontexten immer so etwas in Szenarien zu arbeiten, also sich auch zu überlegen, was würde denn passieren, wenn ich bis bestimmte Schocks habe, die ich heute noch nicht so richtig absehen kann. Und was bedeutet das dann für Lösungen, die präferiert sind? Also sind die eigentlich robust gegenüber solchen Entwicklungen, ja, und oder nicht? Und wenn sie nicht robust sind, ja, dann ist es schwierig, weil was man ja möchte, ist eine gewisse, naja, Resilienz oder so gegenüber diesen Veränderungen, die wir eben heute noch nicht absehen können. Und das ist wichtig, weil wir viele Dinge auch in der Transformation dann nicht genau wissen. Also wir wissen eben nicht, wie schnell die Kosten für den Wasserstoff runtergehen. Wir wissen vielleicht auch nicht, wie viel Wasserstoff wir von woher denn genau bekommen können. Und deswegen ist immer wichtig zu überlegen, was würde denn passieren, wenn es eben nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Das sind jetzt Beispiele auf der technologischen Seite, aber die gibt es natürlich auch auf der gesellschaftlichen Seite, auf der politischen Seite, wo sich dann Annahmen auch sehr schnell verändern können und man eigentlich dann in diesen Analysen immer diese Veränderungen auch mitdenken muss, um diese Robustheit in den Aussagen auch sicherzustellen. Oder wenn das nicht geht, eben nochmal klar zu machen, was sind eigentlich die Annahmen für die, ja, für den Rand, für die Randbedingungen, die zu einer bestimmten Empfehlung dann auch gehören.
Ja, das heißt, das ist natürlich, solche Prognosen sind auch immer anfällig für diese Variablen, die man nicht so ganz genau sagen kann. Und die Gesellschaft scheint da eine sehr starke Variable zu sein.
Das ist eine sehr starke und wie gesagt, deswegen sind wir da mit diesen Prognosen, glaube ich, auch immer sehr zurückhaltend oder so, ne? Weil wir das eben sehen. Dinge, die zum Beispiel wichtig sind, ich habe ja vorhin als ein Beispiel genannt, negative Emissionstechnologien, auch technischer Art. Ne? Sie haben das gesagt, CO2-Abscheidung, Speicherung zum Beispiel. Das war hier lange Jahre überhaupt nicht denkbar. Man hat sich da sehr stark dagegen gewehrt. Und als wir 2014 diesen Weltklimaratsbericht veröffentlicht haben, haben wir immer gesagt, das wird was sein, was wir zwingend brauchen. Und es hat jetzt eigentlich eine Dekade gebraucht, bis man sich mal dran macht, dafür auch eine politische Strategie zu formulieren, die natürlich jetzt noch zu kurz gegriffen sein dürfte, aber die eben dann ein ganz wichtiger Baustein auch ist, und jetzt mittlerweile auch mehr Unterstützung in der Bevölkerung erfährt. Also diese Dinge, die brauchen manchmal lange, die sind auch etwas unvorhersehbar, aber ja, sind eben auch ganz zentral dann für die, für den Erfolg.
Also da sind andere Länder dann auch teilweise schon viel weiter, was diese Technologien angeht. Wie ist das denn überhaupt auch bei Ihren Modellen? Muss man die Umweltpolitik nicht immer global denken und auch diese Modelle?
Ja, also natürlich muss man das immer global denken. Das Klimaproblem ist ja ein globales Problem. Ja, und deswegen ist eben diese globale Perspektive wichtig einmal, um zu verstehen, wie kommen wir eigentlich voran in dem Problem, aber zum anderen auch zu verstehen, wie, ja, wie geht man eigentlich mit unterschiedlichen Dynamiken. Also wir haben ja vorhin auch mal drüber gesprochen, was bedeutet es denn, wenn zum Beispiel der Klimaschutz in anderen Ländern eben ja nicht so stark ausgeprägt ist. Das ist ein ganz wichtiger Baustein dann dieser Betrachtung, denn ich kann das eben nicht nur national dann anschauen, sondern ich muss mir überlegen, wie stehen eigentlich die Wettbewerber auch in den verschiedenen Sektoren. Das ist nicht nur natürlich dann sind die Energiekosten, sondern da spielen auch andere Dinge eine große Rolle. Also die Qualifikation der Arbeitskräfte, die Verfügbarkeit, die Nähe zu Absatzmärkten und so weiter, all das spielt eine Rolle. Aber eben auch die Unterschiede in den Energiekosten. Und deswegen ist es eben so wichtig, das eigentlich immer global zu denken, wie gesagt, von der Lösungsseite, aber eben auch von den Herausforderungen in der Umsetzung.
Sie beraten ja auch die Politik, also beraten auf EU-Ebene, auch Länderebene, parteiübergreifend. Wie wichtig ist das denn? Worauf achten Sie da? Worauf muss man achten, wenn man in die Beratung geht?
Ja, also erstmal, wir sind gerade an einem größeren Papier, wo wir uns beschäftigen mit Vertrauen in Wissenschaft. Und da kommen wir jetzt drauf, ist noch nicht veröffentlicht, aber wird bald veröffentlicht, dass Menschen haben schon ein großes Vertrauen in die Wissenschaft. Also es ist erstmal eine große Verantwortung auch, die Wissenschaftler tragen, wenn sie sich zu gesellschaftlich relevanten Fragen äußern. Und werden aber auch, es wird auch erwartet, das kam auch heraus aus dieser Befragung von fast 80 Ländern global, Menschen erwarten auch, dass sich Wissenschaftler äußern. Und zwar eben ich denke, in der Erwartung, dass sie sich mit ihrer wissenschaftlichen Kompetenz einbringen. Ja, das bedeutet, aus meiner Sicht geht es hier um, ich sag mal, nicht, ja, es geht um wissenschaftsbasierte Politikberatung. Also die Frage.
Das heißt, die Erwartung besteht dann nicht nur, dass man, dass die Wissenschaftler recht haben, sondern dass die Politik sich danach richtet, auch nach den Wissenschaftlern. Ist die Erwartung auch da?
Ich glaube, die Erwartung ist, dass Wissenschaft der Politik Optionen aufzeigt und sie gut berät über die entsprechenden Konsequenzen der Optionen im positiven wie im negativen Sinne. Dass man aber, ich sag mal, diese gesellschaftlichen Abwägungen nicht als Wissenschaftler trifft, ja, sondern das schon der Politik vorbehalten ist. Ne? Wir sehen eben in ganz vielen Dingen, wir sehen das ja auch augenblicklich, es gibt ganz viele Abwägungen zu treffen, ja, zwischen ganz verschiedenen Zielsetzungen und das ist eine politische Aufgabe, aber zu verstehen, ja, was mit den verschiedenen Optionen auch verbunden ist, ich glaube, das ist wiederum eine wissenschaftliche Aufgabe. Und dazu ja, braucht es eben Expertenwissen, dazu muss man wissen, was die Literatur sagt, was hier an Erkenntnissen auch da ist. Und man muss das gut übertragen können, weil die Wissenschaft hat, also in der Literatur gibt es eigentlich nie sozusagen das 1:1 Pendant zu einem politischen Vorschlag, ja, sondern man muss es einen Transfer herstellen. Und den Transfer kann ich herstellen, wenn ich mich mit der Sache eben lang beschäftigt habe, wenn ich die Literatur kenne. Und deswegen ist eben das so wichtig, dass man, ich sag mal, sich äußert zu Dingen, wo man im Kern wissenschaftliche Kompetenz auch hat und wo man sich auch lange mit Fragen einfach beschäftigt hat.
Wo man ja da sagen muss, im Bereich der Wissenschaft, was den Klimawandel angeht, sind sich ja wirklich alle einig, abgesehen von vielleicht einigen wenigen. Das heißt, das hat ja eigentlich nichts mehr mit Parteipolitik zu tun. Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, das wird parteipolitisch in Frage gestellt manchmal oder sowas, ne?
Also mein Gefühl ist auch, dass wir da schon eigentlich weiter sind. Wir haben ja im Weltklimarat zum Beispiel gibt es ja drei verschiedene Arbeitsgruppen. Die eine beschäftigt sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen, die zweite mit Klimawirkungen und Anpassungsmaßnahmen, die dritte mit Strategien zur Minderung von Treibhausgasen. Und aus meiner Sicht, ich sag mal, die Arbeitsgruppe 1, ich denke, die spielt eine ganz wichtige Rolle, aber ich glaube, wir müssen schauen, was sagt uns die Arbeitsgruppe 3, wie kommen wir eigentlich dahin, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, und wenn wir das nicht schaffen in der Minderung, was sind auch die Herausforderungen, was eben Klimawirkung und Anpassung angeht, was also hier die Arbeitsgruppe 2 macht, das scheint mir doch ganz zentral zu sein, auch in der Diskussion. Und das ist auch eine große Herausforderung natürlich für die wissenschaftsbasierte Politikberatung, weil natürlich in der Umsetzung sozusagen der institutionelle Rahmen eine große Rolle spielt. Na, und wir häufig eben dann im Politischen dann sehr stark in auch anderen Dimensionen denken, Politik auch anders gemacht wird, es gibt ein gewisses Korsett auch. Und da ist sicher dann auch immer das, wo man sich dann dran reibt sozusagen, dass Politik viele Dinge dann vielleicht nicht so gerne hört oder so, weil man da eben natürlich auch andere Perspektiven auf Themen hat.
Frustriert Sie das manchmal oder bleiben Sie zuversichtlich, dass wir die Transformation in den Zeitangaben schaffen, in denen wir uns bewegen müssen?
Also frustrieren tut mich das nicht, denn das ist, glaube ich, jetzt ja gerade die Aufgabe, steht der Tropfen hüllt den Stein, hier eben diese Erkenntnisse, die wir eben hier Tausenden von Papieren auch gewonnen haben, hier zu kommunizieren. Ich glaube, da hat man, wie ich gesagt habe, eine ganz große Verpflichtung auch, das zu machen, und zwar bestmöglich zu machen. Und die Umsetzung, das ist eben dann nicht mehr Teil der Wissenschaft und trotzdem glaube ich, spielt die Wissenschaft da auch eine ganz große und eine ganz wichtige Rolle. Ich würde mich freuen, wenn das auch ja, mehr Kollegen machen würden, eben in den Kontexten, die sie eben auch gut kennen aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Das ist noch nicht so verbreitet auch. Also sieht das sich dann nicht unbedingt immer in der Breite auch Menschen hier äußern, auch Wissenschaftler hier äußern oder man auch Wissenschaftler sich für ganz viele Dinge zum Experten erklären. Also da haben wir noch nicht so richtig die Balance gefunden, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden.
Absolut, ja. Herr Löschel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Bockhaus. Dankeschön.
Professor Andreas Löschel leitet den Lehrstuhl für Umwelt, Ressourcenökonomie und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum und anhand von Modellen simuliert er die Wirksamkeit von regulatorischen Maßnahmen auf die Klimafolgen. Auf der Basis seiner Forschung entwickelt er auch Lösungen für die wichtigen ökologischen Fragen und ist Vorsitzender der Expertenkommission Energie der Zukunft der Bundesregierung. Wenn Sie noch Fragen haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Und Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima und das ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.